Hintergrund. Wir lesen in den Schriften von Baal HaSulam, Seite 4, 28, Artikel Die Freiheit, Kapitel oder Überschrift Zwei Schöpfungen, A, der Mensch, B, eine lebende Seele. Überschrift Zwei Schöpfungen, A, der Mensch, B, eine lebende Seele. Aus den oben ausführen können wir den Vers verstehen. Und Gott, der Herr, formte den Menschen aus dem Staub der Erde und blies in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Chaya, Seele, Nefesh. Hier finden wir zwei Schöpfungen. A, den Menschen selbst und B, die lebendige Seele selbst. Der Vers bestätigt, dass der Mensch am Anfang als Staub aus der Erde erschaffen wurde, als eine Ansammlung von Molekülen, in denen das Wesen des Menschen, sein Wille, zu empfangen liegt. Diese Kraft, der Wille zu empfangen, ist in jedem Element der Wirklichkeit vorhanden, wie wir oben erklärten. Außerdem gingen alle vier Stufen daraus hervor. 1. Unbelebt, 2. Pflanzlich, 3. Tierisch, 4. Sprechend. In dieser Hinsicht hat der Mensch keinen Vorteil gegenüber einem anderen Teil der Schöpfung. Das ist die Bedeutung der Worte Staub von der Erde. Doch diese Kraft, die Wille zu empfangen genannt wird, kann nicht existieren, ohne sich in ein gewünschtes Objekt zu kleiden und zu handeln. Diese Handlung wird Leben genannt. Der Mensch wird so lange als leblos und tot betrachtet, bis er die menschlichen Formen des Empfangens von Genüssen erlangt, die sich von denen anderer erschaffener Wesen unterscheidet. Denn sein Wille zu empfangen hat keinen Ort, in den er seine Handlungen, die Manifestation des Lebens, kleiden kann. Dies ist Bedeutung des Verses, und blies in seine Nase den Odem des Lebens, was die allgemeine, für den Menschen geeignete Form des Empfangens ist, also für Menschen. Das Wort Nishmat, Lebensatem, kommt vom Wort Samin, den Boden für ihn bereiten. Was wie ein Wert ist. Und der Ursprung des Wortes Atem, Neshama, wird aus dem Vers in Hiob verstanden. Der Geist Gottes erschuf mich und der Atem des Allmächtigen gab mir Leben. Und siehe den Kommentar des Malbim dort. Das Wort Seele, Neshama, hat die gleiche syntaktische Struktur wie die Wörter fehlen. Fehlend Nifkat, angeklagt Nesham und angeklagt in der weiblichen Form Neshama. Und die Bedeutung der Worte blies in seine Nase ist, dass er eine Seele Neshama und eine Wertschätzung des Lebens in sein Inneres gab, einflößte. Das ist die Summe der Formen, die es wert sind, in seinem Willen zu empfangen, empfangen zu werden. Denn damit fand diese Kraft, Also der Wille zu empfangen, eingeschlossen in seine Moleküle, einen Ort, in den sie sich kleiden und handeln kann. Das sind jene Formen des Empfangens, die der Mensch vom Schöpfer erhalten hat. Und diese Handlung wird Leben genannt, wie wir oben erklärt haben. Und der Vers endet, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das bedeutet, dass da der Wille zu empfangen durch die Maßnahmen dieser Form zu wirken begann, sich das Leben sofort in ihm manifestierte und er eine lebendige Seele wurde. Vor dem Erreichen dieser Formen zu empfangen jedoch, und obwohl die Kraft des Willens zu empfangen in ihm eingeprägt ist, eingeprägt wurde, wird er immer noch als lebloser Körper betrachtet, der keinen Platz, keinen Ort hat, an dem er erscheinen und sich in Handlungen manifestieren kann. Der verlangt zu empfangen. Der Wille zu empfangen. Wie wir oben gesehen haben, ist das Wesen des Menschen zwar nur der Wille zu empfangen, aber es wird dennoch als die eine Hälfte eines Ganzen betrachtet, da es sich in eine Realität kleiden muss. Aus diesem Grund sind das Wesen und das Bild des Besitzes, das es beschreibt, buchstäblich eines, denn sonst könnte es nicht einmal einen Augenblick lang existieren. Wenn sich also die Maschine des Körpers auf ihrem Höhepunkt befindet, das heißt in seinem mittleren Alter, steht sein Ego in seiner ganzen Größe da, die ihm bei der Geburt eingeprägt wurde. Daher spürt der Mensch in sich ein großes und mächtiges Maß am Willen zu empfangen. Es sehnt sich nach großem Reichtum, Ehre und allem, was ihm in den Weg kommt. Das liegt an der Vollkommenheit des menschlichen Ichs, das Formen von Strukturen, Konzepten anzieht, in die es sich kleidet und durch die es sich selbst aufrechterhält. Aber nachdem die Hälfte seines Lebens vorüber ist, aber nachdem die Hälfte seines Lebens vorbei ist, beginnen die Tage des Niedergangs. In ihrem Inhalt nach sind dies die Tage des Sterbens. Der Mensch stirbt nicht in einem Augenblick, so wie er sein Leben nicht in einem Augenblick erhalten hat. Vielmehr schwindet seine Kerze, sein Ego, Stück für Stück. Und mit ihr sterben die Bilder der Besitztümer, die er empfangen will. Er beginnt viele Dinge aufzugeben, von denen er in seiner Jugend geträumt hatte, und verzichtet allmählich auf große Güter, je nachdem, wer im Laufe der Jahre verfällt. Und wenn er schließlich alt ist und der Schatten des Todes über seinem ganzen Wesen schwebt, befindet sich der Mensch in Zeiten ohne Anreize, dass sein Ego verkümmert ist, dass sein Ego geschwunden ist. Nur ein winziger Funken, in sich in irgendeinem Besitz zu kleiden, bleibt übrig, verborgen vor dem Auge.
Daher
gibt es in jenen Tagen keinen Reiz und keine Hoffnung auf ein Bild des Empfangens. Wir haben also bewiesen, dass der Wille zu empfangen und das Bild des Objekts, das empfangen werden soll, von dem erwartet wird, dass empfangen wird, ein und dasselbe sind. Ihre Manifestation, ihre Größe und die Länge ihres Lebens sind gleich. Jedoch in der Zeit des Verfalls des Lebens gibt es einen signifikanten Unterschied in der Art des Loslassens. Dieses Loslassen ist nicht das Ergebnis einer Sättigung, sondern ein Ergebnis der Verzweiflung. Wenn das Ego in den Tagen des Niedergangs zu sterben beginnt, spürt es seine eigene Schwäche und den nahenden Tod. Deshalb lässt der Mensch los und gibt die Träume und Hoffnung seiner Jugend auf. Man beachtet sorgfältig den Unterschied zu dem Loslassen, Sättigung, das kein Kummer verursacht und auch nicht teilweise Tod genannt werden kann. Es gleicht vielmehr einem Arbeiter, der sein Werk vollendet hat. In der Tat ist das Loslassen aus Verzweiflung jedoch voller Schmerz und Leid und kann daher als teilweise Tod bezeichnet werden.
Warum?
Ist alles klar gewesen? Was ist unklar?
Was ist dieser Punkt, von dem das Ego beginnt zu schwinden? Also es steigt auf und dann... Was ist dieser Punkt, dieser Umkehrpunkt? Warum ist das so?
Der erkennt, was er empfangen soll, um etwas zu erreichen, was wertvoll ist. Und der damit einverstanden ist, dass alles endet.
Und soll der Mensch daraus was lernen, oder ist das einfach die Darstellung der Entwicklung?
Das ist das Bild der Entwicklung. Der Mensch aktiviert dieses Bild und handelt darüber.
Soll diese Punkte Menschen dazu bringen, über den Sinn des Lebens zu fragen?
Wenn er nicht die Antwort bekommt, dann die Frage ist da und also der Punkt, muss arbeiten.
Der Punkt der Umkehr ist die ganze Zeit da und dann...
Der also, möchte und ist damit nicht einverstanden, dann gibt er auf. Und dann so entwickelt er sich bis zum Ende seines Lebens. So ist es. Ja, Gilad?
Ich wollte über den ersten Teil, den wir gelesen haben. Das heißt, er blies in seine Nase eine lebendige Seele. Das sind die Moleküle des Verlangens Empfangens. Er bekommt was? Bekommt Wert vom Wort Samin, also Wertschätzung für bestimmtes etwas. Und dann wurde der Mensch geboren. Und davor ist nur ein Verlangen zu empfangen, wie so übrigen Geschöpfe. Also was bedeutet es, dass er in seine Nase den Odem der lebendigen Seele blies? Was ist dieser Prozess?
In unserem Prozess, wenn wir anfangen zu fühlen, dass wir der Teil des Schöpfers sind.
Ist das, wenn das Verlangen sich entwickelt und sie herbringt, oder wenn der Mensch eine Seele empfängt? Worüber spricht er hier?
Der erlangt die Seele jetzt nicht.
Das heißt dann, dass in der Nase den Odem des Lebens ein...
Das befindet sich in jedem einzelnen Menschen, nicht in einem besonderen Menschen, der Punkt im Herzen bekommt hat, als Teil der Seele, nein.
Jeder Mensch hat die Wertschätzung, der Wert des Lebens, der Mensch heißt?
Ja, mehr oder weniger, aber ja, kann man sagen. Ja, Marek.
Was sie du die Antworten auf das Verschwinden und Tod des Verlangens, im körperlichen ist Verlangen nach Spiritualität gehört nicht, kann man nicht in diesen, kann man nicht, das ist ein anderes System, ist nicht diese halbe, nach das beginnt nach der Hälfte, ja, so der Lebenshälfte, ja, ist ein anderes System. Der Kabbalist erfährt denselben Zustand, der hier schreibt, den Prozess, also nach der Hälfte. Oder sind das nur die tierischen Verlangen des Körpers, die diesen Prozess durchlaufen? Und das ist ein anderer Prozess?
Ja, es wird in ihm ausbalanciert. Der Kabbalist nutzt seine Verlangen. Und so viel ist er möglich zu fühlen, tut er das auch verwirklichen.
In der Mitte des Lebens fühlt der Kabbalist auch, dass sein Ego geringer wird, dass sein Ego sich verringert.
Er hat die Art und Weise, wie er sich um seine Seele kümmert, der hat diese besondere Kraft in seiner Seele und er setzt fort. Ja. Bitte.
Was bedeutet es, Verlangen zu empfangen? Absteig, verringern wird, wir sind Verlangen zu empfangen. Es stirbt nicht, verschwindet nicht, also es ist Sache der Schöpfung. Was bedeutet, dass es sich verringert?
Also
der Körper, dass er müde wird, das sehen wir, dass er müde wird von einem bestimmten Weg.
So passiert mit dem Verlangen zu empfangen.
Was bedeutet es, Verlangen zu empfangen? Wird müde, hört auf zu wollen, was ist das? Was heißt das, aufhört zu wollen, dass es zum Gehen geben wird?
Hattest du je im Leben den Fall, wo du nach irgendetwas gestrebt hast und dann plötzlich hast du dich anders orientiert und da möchtest du dich einfach ausruhen an einem an einer Stelle im Leben.
Im Körperlichen, hier im Materiellen verstehe ich das. Der Mensch entwickelt sich und dann verringert sich und stirbt, dieses Verlangen. Aber wir sprechen hier nicht über das Verlangen zum Fragen dieser körperlichen Welt. Es wächst, wird größer, verschwindet nicht. Was ist diese Sache des Verschwindens?
Es besteht kein Bedarf im Menschen nach neuen Gefühlen. Der Mensch braucht nichts mehr. Das sehen wir dann im Menschen.
Stammt das vom Verlangen zu empfangen oder vom Körper des Menschen?
Wo ist der Unterschied? Verlangen zu empfangen oder der Körper, wo ist der Unterschied?
Nochmal, also das Verlangen zu empfangen ändert sich doch nicht oder sollte sich nicht ändern. Ja? Also wie wird es dann beeinflusst, diesen Körper, ob es geringer wird oder nicht? Warum soll das geringer werden?
Unser Körper Unser Körper ist Offenbarung des Verlangen zu empfangen.
Also das Verlangen zu empfangen, das ist Substanzerschöpfung, das habe ich nicht mehr verstehen. Da läuft ein Prozess, wo es älter wird, absteigen, was passiert am Ende? Stirbt, das Verlangen zu empfangen stirbt, gibt es sowas?
Nein, verschwindet einfach.
Also es verschwindet dem Menschen. Wohin verschwindet das Verlangen zu empfangen?
Das ist etwas, was wir sagen, kehrt zu der Quelle zurück.
Das heißt, verlangt zu empfangen, ist etwas, was ein Kredit bekommt und dann gibt es diesen Kredit, zahlt zurück, gibt zurück in der speziellen, jetzt sprechen wir später, aber nicht über den körperlichen, den Körper hier, als diesen Kredit bin ich gekommen habe und dann ging ich, mäge ich das in Ausrichtung des Gebens, das ist der Lohn, den gebe ich zurück und dann gehe ich zurück und dann geht's weiter zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten.
Ja.
Der Mensch, der eine Seele entwickelt, hat er dann zwei Systeme. Auf der einen Male strebt er in der Seele, auf der anderen Seite sein Ego verringert sich, will nichts mehr. Sind das zwei unterschiedliche Systeme dann, in denen sich der Mensch befindet?
Ja, in so einer relativen Verbindung zwischen ihnen, ja.
Also für einen Kabbalisten verringert sich das oder nicht?
Ego verändert sich in jedem Einzelnen, in beiden, in Kabbalisten und in normalen Menschen.
Ja, das ist klar, aber die Tatsache, dass sich verändert, also ich habe viele Verlangen von 20 Jahren, von jetzt werde ich nichts mehr wollen, sitze auf der Couch, das war's. Aber die Seele wird sich sehen nach der höheren Kraft.
Ja.
Ja, also das ist, worüber ich frage. Es sind zwei unterschiedliche Systeme, ja? Also in körperlichen Systemen ist die Couch, die dich erwartet, ja?
Ja.
Ich wollte fragen, warum schreibt er uns das? Sag mal, ist ein ganz natürlicher Prozess.
Ja, das ist ein natürlicher Prozess, aber es ist gut, darüber zu wissen, dass wir dieses allgemeines, gemeinsames Wissen haben.
Kann man sagen, also beeil dich, versuch zu erlangen, will er uns das sagen?
Nee, ich habe sowas nicht zu sagen. Nee.
Kraft, der Prozess. Er beschreibt einen Mensch, der einen Sinn des Lebens hat. Er bleibt aufmerksam und wach. Und ich erinnere mich, dass ich über Viktor Frankl lesen habe, über einen Mensch, der es nach Sinn sucht. Was ist der Unterschied zwischen uns und den Sinn des Lebens finden oder jedem Menschen, der was Wichtiges findet und sucht?
Ja, das ist das Ziel.
Es gibt Menschen, sagen wir mal, Wissenschaftler, die leben länger. Wodurch? Sie untersuchen, haben sie einen Grund zu leben. Für uns ist ein ganz anderer Mechanismus. Nichtsdestotrotz lässt es den Menschen jung im Inneren, obwohl der Körper älter wird, alt wird.
Ja.
Was ist der Verbindung und den zwei Systemen zwischen System in uns und bei anderen Menschen, die eine Bedeutung finden?
Je höher die Bedeutung, desto mehr setzt er vor zu leben, hat er höheren Geist.
Das heißt, ein Kabbalist, er wird jünger.
Natürlich, siehst du nicht in mir.
Siehst du nicht.
Kadima.
Cherut im Malach HaMavet.
No, chakeh.
Warte.
Freiheit vom Engel des Todes. Du, die sagst. Also, der Punkt ist mir nicht klar. Mochte das zu essen, rauszugehen, zu reisen. Und jetzt hat er es nicht mehr. Muss ich das respektieren, diese Verlangen in ihm?
Ja, vielleicht wird er seine Verlangen ändern. Das sehen wir im Leben ständig, wenn du nach etwas strebst, wenn du klein bist und heute ist es was anderes, oder?
Also müssen wir diesen natürlichen Abstieg verstehen, respektieren der Menschheit?
Das ist nicht Abfall, sondern die Verlangen ändert sich von kleinen zu höheren. Das ist etwas, was wir respektieren sollen.
Okay, sagen wir im Zehner. Sagen wir, Marek verändert seine Verlangen auf natürliche Weise. Ich muss jetzt versuchen, ihn zu ermutigen, zu arbeiten oder im Gegenteil. Das ist das Verlangen des Freundes und versuche nicht an ihm zu handeln oder was zu tun, von dem ich denke, dass er das tun sollte.
Mit uns passiert es anders. Wenn der Mensch ist zu unserer Gemeinschaft verbunden und er ist integriert in der Gemeinschaft, dann der bewegt sich in eine ganz andere Richtung in der Entwicklung. Und die Menschen, die sind unter der Herrschaft des Schöpfers und so entwickeln die sich.
Also nehmen wir an, er möchte nicht zu einer Normalzeit kommen, wir haben oder zur Versammlung, weil es Verlangen sich verändert hat, es passt nicht mehr, ist nicht mehr passend. Wie soll ich mich dem gegenüber verhalten? Ist ein Teil der verändernden Verlangen, die in ihm sind und sein haben das zu tun mit dem Entwicklungsprozess im Leben?
Ja, es können tausende Gründe sein.
Wie soll ich mich verhalten? Die verlangen, ihm zu respektieren oder wie?
Wir sollen immer den Mensch erwecken und ihn anziehen zu seiner Rolle in der Gesellschaft.
Dankeschön.
Aber kurz bitte.
Also kurz gesagt spricht er hier darüber, ein Mensch ist ein Ego, sich unterwirft, nur ein kleiner Funke ihm bleibt, das ist seinen Augen nicht offenbart und ein Kleid ist eine bestimmte Sache. Hier gibt es keine Hoffnung, Bild des Empfangens hier. Also ein Mensch, der hält sich fest am selben Punkt, dieses Funken. Und die Erlangen, der wirbt, was ist das?
Nichts verschwindet, aber das ist nicht mehr für ihn interessant.
Also er soll sich darauf nur konzentrieren, ja?
Ja, ja.
Also die Zusammenfassung, Raff, ist die, wir hängen nicht ab von dem Abstieg dieses Verlangens, sondern
wenn wir uns weiterentwickeln möchten, das hat keinen Einfluss auf uns.
Also Verlangen können verschwinden, wenn ein Mensch der Wunsch hat, zum Strand zu gehen oder nach Ehre, das hat keinen Einfluss auf meinem Verlangen, mich spirituell zu entwickeln. Also ich kann wachsen und obwohl diese körperlichen Verlangen geringer werden.
Ja.
Also das normalerweise machen wir das morgen, nach morgen nicht. Wir gehen zum Strand. Und
fragt er, wann man zum Baden geht, gemeinsam.
Ja, also dass wir da gemeinsam ja, im Ozean, ja. Ins Meer gehen. Die Sache verändert sich nicht, das Verlangen zu empfangen. Also was ist der Unterschied zwischen unbelebt, pflanzlich, tierisch? Also was ist der Unterschied hier zwischen die diese Veränderung verursachen, wenn die Materie dieselbe Materie ist?
Meinst du, in dem Willen zu empfangen?
Ja, was er schreibt, Verlangen zu empfangen. Aber es gibt eine Einteilung. Was erzeugt diese Teilung, Einteilung?
Die Höhe vom Verlangen, Inhalt des Verlangens. Und wir sehen, wie jeder Mensch hat sein eigenes Verlangen, auch in der Quantität und Qualität.
Es gibt unbelebt, pflanzlich, tierisch und sprechend. Das ist alles selbe Verlangen zu empfangen, das Füllung bekommt und es sich, da sich so vorstellt, darstellt und eingleitet. Was sind diese Stufen?
Die Höhe von dem Willen zu empfangen des Menschen.
Ich spreche nicht über Geschöpfe, ich spreche unbelebt, wann sich hier entsprechend.
Aber das sind auch Geschöpfe.
So, was verändert die Quantität, was die Größe?
Qualität. Zum Beispiel, wenn du einen Sand nimmst oder etwas aus den Pflanzen oder aus dem Tier, gibt es überhaupt keinen Unterschied?
Ich frage, was verursacht diese Veränderung, wenn es dieselbe Materie ist?
Dieser Unterschied ist verursacht dadurch die Wurzel von jedem von diesen Teilen. Die Wurzel, die Grobheit von Shoresh oder 1, 2, 3, 4.
Ist das anders vom Verlangen?
Das ist das Verlangen.
Können Sie das bitte besser erklären?
Ich kann das nicht, denn du wirst auch das nicht verstehen, bevor du das nicht erlangt hast. Gut, ja.
Nikra Bishiva, Kutev, Vayi Ladam Nefesh Chaya, Kivan Shetchil Ratzon Lekabel Lif'ol, Al Pi Amidot Shel Otan Tzurot Shel Kabbalah.
Also, dasselbe. Man kann handeln in Form des Empfangens, aber er spricht hier über die Form des Empfangens. Nichtsdestotrotz schreibt er am Ende, dass er die Form des Empfangens erlangt hat. Nichtsdestotrotz, dieselbe Kraft des Verlangens zu empfangen, das ihm aber es wird als toter Körper betrachtet. Warum wird das als toter Körper betrachtet in diesem Punkt? Was hat er hier erlangt? In diesen Formen.
Ich weiß es nicht. Und was sagt er? Gilad, kannst du erklären?
Da, wo geschrieben steht, Gilad liest, der Mensch wird eine lebende Seele sein, das heißt, weil das Verlangen zu empfangen begann, aber entsprechend diesen Zuständen versuchte er, eine lebende Seele darin zu entdecken. Jedoch, vor der Form des Empfangens, obwohl diese Kraft des Verlangens zu empfangen in ihm eingeprägt ist, wird es doch als toter Körper betrachtet, das lebenslos ist, als sein Verlangen zu empfangen keinen Ort hat, wo es sich einkleiden kann und seine Handlung manifestieren kann.
Das heißt, er erlangt irgendeine Form von Nefesh oder er erlangt das, was der Höhere von ihm erfordert oder ihm geben möchte.
Also als hätte er seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen, sondern beginnt und definiert das als toter Körper, ja? Sowas in die Richtung? Dass er wie ein toter Körper ist ohne Leben.
Weil er hat keine Bewegung an sich. Das Leben bedeutet, wenn man eigene Bewegungen durchführt und sich bewegt. Der befindet sich immer noch auf der Stufe unbewegt. Okay, was passiert? Bist du damit nicht einverstanden? Na gut. Man soll sich darin noch ein wenig vertiefen und darin verweilen. Was passiert jetzt, Gilad?
Also wir schließen den Artikel ab. Also letzte Überschrift. Freiheit vom Engel des Todes. Nach all dem, was wir gelernt haben, verstehen wir wirklich die Worte unserer Weisen, als sie sagten, Charut in Stein gemeißelt, sprich es nicht Charut aus, sondern Cherut, Freiheit, denn sie sind vom Engel des Todes befreit worden. In den Artikeln Matan Torah und Arvut wurde erklärt, dass sie vor der Gabe der Torah auf jegliches Privateigentum in dem Maße verzichtet haben, wie es in den Worten ein Königreich von Priestern zum Ausdruck kommt. Und sie nahmen das Ziel der gesamten Schöpfung an, sich an ihn durch Angleichung an seine Form anzuhaften. Wie er gibt und nicht empfängt, so auch sie werden geben und nicht empfangen. Dies ist die letzte Stufe der Anhaftung Dvekut, ausgedrückt in den Worten ein heiliges Volk, wie es am Ende des Artikels Arvut geschrieben steht. Ich gab bereits zu verstehen, dass das Wesen des Menschen, also sein Egoismus, der als Wille zu empfangen definiert wird, nur die halbe Sache ist und nur existieren kann, wenn es sich in ein Bild des Besitzes oder in Hoffnung auf Besitz kleidet. Nur dann ist unsere Materie vollständig und kann als das Wesen des Menschen bezeichnet werden.
Atzmut Adam velo zulat. Nimza,
als die Kinder Israels bei diesem heiligen Anlass mit vollkommener Dvekut belohnt wurden, waren ihre Empfangsgefäße völlig jeglichen weltlichen Besitzes entleert und angehaftet an ihn in Gleichheit an Form. Das bedeutet, dass sie kein Verlangen nach irgendeinem Besitz hatten. Sie nutzen ihr Verlangen nur in dem Maße, in dem sie Zufriedenheit schenken konnten, sodass ihr Schöpfer sich an ihn erfreuen würde. Und dass ihr Wille zu empfangen in ein Bild dieses Objekts gekleidet hatte, hatte er selbst sich in dieses Objekt gekleidet und sich mit ihm zu einer vollständigen Einheit verbunden. Daher waren sie sicherlich vom Engel des Todes befreit, denn der Tod ist notwendigerweise die Abwesenheit der Existenz. Aber solange es auch nur einen Funken gibt, der zu seinem eigenen Vergnügen existieren will, kann man sagen, dass dieser Funke nicht existiert, weil er abwesend geworden und gestorben ist. Wenn es aber keinen solchen Funken im Menschen gibt, sondern alle Funken seines Selbst sich in das Schenken von Zufriedenheit an ihren Schöpfer kleiden, wird er weder abwesend noch stirbt er. Denn selbst wenn der Körper stirbt, ist er nur in Bezug auf die Selbstwahrnehmung tot, denn in sie ist der Wille zu empfangen gekleidet und nur in ihr kann er existieren. Wenn er jedoch das Ziel der Schöpfung erreicht hat und der Schöpfer an ihm Gefallen findet, weil sein Wille erfüllt ist, wird dem Wesen des Menschen, das sich in seine Zufriedenheit kleidet, die vollkommene Ewigkeit gewährt. So wurde der Mensch mit der Freiheit vom Engel des Todes belohnt. Das ist die Bedeutung der Worte im Midrash, Freiheit vom Engel des Todes, und der Mishnah, in Steintafeln gemeißelt, Charut al-Luchot, ließ nicht Charot gemeißelt, sondern Cherot, Freiheit, denn niemand ist frei, wenn er sich nicht mit dem Studium der Tora beschäftigt.
Gut. Wir alle sollen unsere Unabhängigkeit und Freiheit verwirklichen und so einen Zustand zu erreichen, wo wir das Licht der Tora erwecken, was uns beeinflusst und bringt uns zu der wahren Freiheit, zu der wahren Unabhängigkeit.
Ja,
also der Plan, seine Plan für heute und morgen, heute Sonntag, 12 bis 13 Uhr Nachmittagsunterricht, 17 bis 13 bis 18 Uhr Lesenstunde Zeferot, 18:30 bis 19 Uhr auf einer spirituellen Gemeinschaft, 19:30 bis 20 Uhr Soha lesen. Am Montag, morgen, von 2.40 Uhr bis 3 Uhr Vorbereitung des Unterrichts, 3 bis 5.30 Uhr Morgenunterricht, um 11 Uhr haben wir das Verbrennen von Chametz, wird nicht ausgestrahlt. Und 12 bis 13 Uhr Nachmittagsunterricht, 15 bis 16.30 Uhr ein Festmahl für Pesach, Seder Pesach Festmahl. Und jetzt schließen wir ab mit einem Lied.
אם לא מרגישה או יודעת היא נמשכת אל החברים משיעור לשיעור היא סופגת השפעת המאור אמיתי שבונה בתשוקה מיוחדת להשיג את הטוב ומטיב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק ונשאר בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב הנקודה שבלב מתחדשת ורוקמת מרקם של קשרים מקבל תחושה של הרשת שספוגה בת חברים הנקודה שבלב מתחברת לחלקי נשמתה השונים ופתאום מרגישה מאושרת מלאה אהבת חברים יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק ונשלח כי בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב שבלב אליו משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב